Das heilige Evangelium steht geschrieben bei Lukas im 6. Kapitel.
Ehre sei dir, Herr.
Jesus sprach: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch zumessen. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis. Kann denn ein Blinder einen Blinden den Weg weisen? Werden sie nicht alle beide in die Grube fallen? Ein Jünger steht nicht über dem Meister. Wer aber alles gelernt hat, der ist wie sein Meister. Was siehst du den Splitter in deines Bruders Auge, aber den Balken im eigenen Auge nimmst du nicht wahr? Wie kannst du sagen zu deinem Bruder: Halt still, Bruder, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen, und du siehst selbst nicht den Balken in deinem Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach kannst du sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir, o Christe.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich lese den Predigttext, der heute für den 4. Sonntag nach Trinitatis vorgeschlagen ist. Es ist ein Abschnitt aus dem 1. Brief des Apostels Petrus. Und da schreibt Petrus: Seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, auf das ihr Segen erbt. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Das Angesicht des Herrn aber sieht auf die, die Böses tun. Und wer ist, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert? Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihrem Thron und erschreckt nicht. Heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und das mit Sanftmut und Ehrfurcht. und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zu Schanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. Denn es ist besser, wenn es Gottes Wille ist, dass ihr um guter Taten willen leidet, als um böser Taten willen. Gott, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort, das ist die Wahrheit. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung. Dieser Vers, er stammt aus einer altkirchlichen Liturgie des Karfreitags und ich finde, er trifft ganz direkt das Zentrum unseres christlichen Glaubens. Wir sind gerettet, wir sind eine Gemeinde von Geretteten. Und zwar gerettet allein durch das Kreuzesopfer unseres Herrn Jesus Christus, der am Kreuz auf dem Hügel Golgatha vor den Toren Jerusalems, der dort für uns seinen Leib, der sein Blut geopfert hat, weil er seinem himmlischen Vater gehorsam war, weil er gehorsam war bis zum Tode am Kreuz. Und deshalb im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung. Und auch heute Morgen, an diesem vierten Sonntag nach Trinitatis, da stellen wir uns hier in der Jesu-Rufkapelle, da stellen wir uns als Gemeinde ganz bewusst unter sein Kreuz, wenn wir zusammen auf sein Wort hören jetzt. Wenn wir ihn anbeten, mit Gebeten, mit Liedern und wenn wir den Leib und das Blut unseres Herrn nachher im heiligen Abendmahl empfangen werden. Deutschland unter dem Kreuz. Weil nur unter dem Kreuz, da ist der Ort für Versöhnung. Da ist der Ort für Buße und da ist der Ort für Neuausrichtung, auch für Deutschland. So war ja an diesem Wochenende eine Gruppe von Deutschland unter dem Kreuz hier auf Kanaan zu Gast, um im Gebet für unser Land und dieses Land, das entfernt sich ja immer weiter von Gottes guten Ordnung, von seinen Geboten, von seinen Weisungen, um für dieses Land zu beten, einzustehen und Buße zu tun. Wir leben als Christen in einer von Gott abgefallenen Welt. Wir leben in einem von Gott abgefallenen Land. Und als Christen leben, als Nachfolger von Jesus Christus leben, das bedeutet auf keinen Fall, dass wir konfliktfrei leben. Weil erst im Himmel, da wird es keine Probleme und da wird es keine Konflikte mehr geben. Solange wir als Christen hier auf dieser Erde leben, müssen wir damit rechnen, dass manche Konflikte sogar erst durch unseren Glauben entstehen. Weil aus dem Glauben zu leben, das bedeutet nämlich immer auch eine Kreuzesnachfolge. Das lehrt uns nicht nur die Erfahrung, die wir in unserem Christenleben machen, das lehrt uns auch die Bibel ganz direkt. Jesus hat den Jüngern vorausgesagt und die Apostel, die haben es dann am eigenen Leib erfahren. Der Apostel Petrus, der greift in seinem Brief das Thema auf und er schreibt darüber, wie man sich im Falle von solchen Glaubenskonflikten, wie man sich da verhalten soll. Nun finde ich, können wir erstmal ein ganz großes Halleluja zu Gott schicken, dass wir in Verhältnissen leben, wo uns die Glaubenskonflikte noch nicht allzu sehr plagen. Weil verglichen mit unseren Geschwistern in islamischen Staaten, verglichen mit unseren Geschwistern damals im Sowjetkommunismus, im Dritten Reich, in Nordkorea oder China, verglichen mit der Christenverfolgung in den ersten beiden Jahrhunderten nach Christus, da haben wir es in Deutschland noch sehr gut. Man trachtet uns nicht nach dem Leben wegen unseres Bekenntnisses zu Jesus Christus, man foltert uns nicht deswegen und man sperrt uns dafür nicht ein. Noch. Wir haben noch Richter, die den Schutz der Religions- und Versammlungsfreiheit ernst nehmen. Und so konnte man es diese Woche in den Medien vernehmen, dass die Richter das Verbot der Stadt Pforzheim für Gebetswachen vor Abtreibungskliniken abschließend für nicht verfassungskonform erklärt haben. Ich finde, das ist ein Grund, Danke zu sagen. Wollen wir? Danke, himmlischer Vater. Danke, himmlischer Vater. Aber trotzdem kann man auch hier als Christ immer wieder in Konflikte geraten. Und auf der anderen Seite, wenn das nicht geschieht, dann müssen wir uns vielleicht auch selbstkritisch ein bisschen fragen, liegt es vielleicht daran, dass wir unser Christsein so ein bisschen schamhaft verstecken vor denen, die keine Christen sind? Liegt es vielleicht daran, dass wir uns nicht offen genug zu Gottes Wort, zu seinem Willen bekennen, in einer Zeit, wo die meisten davon nicht viel wissen und auch gar nicht viel wissen wollen davon? Wenn wir unseren Glauben nicht verstecken, dann werden wir schon merken, welche Konflikte das heraufbeschwören kann. Und sei es auch nur in der Hinsicht, dass wir Einwände, dass wir Vorwürfe gegen unseren Glauben, gegen unser Christsein zu hören bekommen. Und Einwände, Vorwürfe, damit hatte es auch schon zur Zeit der Christen der Apostel Petrus zu tun. Petrus schreibt von Leuten, die Rechenschaft von uns fordern, die also unseren Glauben, die unsere christliche Hoffnung in Frage stellen. Sie fragen heute zum Beispiel auch so: Wieso glaubt ihr, dass Gott alles geschaffen hat, wo doch die Wissenschaft lehrt, das hat Millionen von Jahren gedauert und ist durch Zufall entstanden? Wieso betet ihr, wo doch Gott auch gelegentlich eure Gebete nicht einfach so erhört oder euch nicht einfach so das gibt, was ihr euch wünscht? Wieso vertraut ihr auf Gottes Liebe und Allmacht, wo es doch so viel Leid in dieser Welt gibt? Das sind so Einwände. Und ich merke das ja auch, wenn ich so im Freundeskreis bin. Das sind Einwände, die immer wieder gegen den christlichen Glauben vorgebracht werden. Und dann kommen auf der anderen Seite auch noch die Vorwürfe. Petrus, der schreibt von Leuten, die uns Christen verleumden, die also schlecht von Christen denken und reden. Und dann werfen sie uns heute die Fehler vor, die die Kirche in der Vergangenheit gemacht hat. Hat sie gemacht, ist ganz klar. Aber dann wird es rausgeholt. Dann kommen die Kreuzzüge wieder auf. Dann kommt, die Kirche hat ja Waffen gesegnet. Die Menschen, die so Vorwürfe machen, die sind sehr hellhörig, wenn Christen ihre Zeitgenossen kleinlich kritisieren oder lieblos über sie schimpfen. Einwände und Vorwürfe, das sind die Konflikte, denen wir uns auch heute in unserer Zeit hier in unserem Land stellen müssen. Petrus, der nennt solche Konflikte in seinem Brief nicht deshalb beim Namen, um sich seinen Frust jetzt mal von der Seele zu schreiben oder um seine christlichen Leser zu entmutigen. Vielmehr schreibt er deswegen, um sie angesichts von Problemen im Glauben zu stärken und ihnen Tipps zu geben, wie sie mit solchen Konflikten am besten umgehen können. Und ich denke, diese Tipps, die Petrus hier schreibt, die sind auch für uns sehr hilfreich. Ich möchte sie daher heute Morgen so ein bisschen herausstreichen und darauf eingehen. Als ersten Tipp, da schreibt der Apostel: Heiligt den Herrn Christus in euren Herzen. Und er meint damit, alle geistlichen Konflikte sollen von innen her angegangen werden. Die sollen mit der richtigen christlichen Herzenshaltung angegangen werden. Das ist kein Hochhalten von abstrakten christlichen Werten und das ist auch keine menschliche Charakterfrage, sondern das ist ein Besinnen darauf, was für Leute wir sind, seitdem wir zu Christus gehören, seitdem wir in seiner Nachfolge sind, was wir für Menschen sind, seitdem wir Jesus, unserem Herrn, das Leben übergeben haben. Und es ist die Frage an uns, immer auch eine kritische Selbstprüfung, ein Gewissensspiegel, ein Beispiegel. Sind wir Leute, bei denen Jesus zu Hause ist? Unsere Jugendlichen singen das immer so gern, I'm so glad that Jesus is in my house. Aber es ist ja eine Frage, ist Jesus bei uns zu Hause? Hat er da ganz das Sagen? Er wohnt in unseren Herzen und von da aus, da will er ja unser ganzes Leben lenken. Er lebt in uns durch seinen Heiligen Geist und er zieht immer wieder neu ein durch das Wort, durch das Mahl. Weil das so ist, sind wir Heilige, sind Gottes Tempel. Von innen her geistliche Konflikte angehen, das heißt nichts anderes, als sich selbst zurücknehmen und den Herrn Jesus Christus ganz bewusst handeln zu lassen, auch in mir handeln zu lassen. Und damit geht eine ganz klare, eine ganz eindeutige Absage an alles eigenmächtige Handeln. Das eigenmächtige Handeln, das ist vor Gott immer zum Scheitern verurteilt. Die Schwachheit erkennen und den Herrn Jesus Christus in mir handeln lassen, das ist das Heilbringende. Und täglich werden wir darum bitten, dass sich Jesus in unserem Leben als heilig erweist. Dass wir ihn immer wieder als den Heiligen erkennen, auch immer wieder erschrecken vor unserer eigenen sündhaften Natur, wenn wir seine Heiligkeit erkennen. In allen Konflikten, da werden wir uns drauf besinnen, what would Jesus do? Was würde Jesus in dieser Situation tun? Und bei allen Problemen werden wir darauf vertrauen, er stärkt uns den Rücken, und er weist uns den Weg. Für den Fall, dass man Einwände und Vorwürfe gegen uns und unseren Glauben vorbringt, da hat er seinen Jüngern auch eine ganz klare Verheißung gegeben. Und ich finde, das ist auch eine wirklich tröstende Verheißung, eine entlastende Verheißung. Weil da sagt Jesus, sorgt nicht, wie oder was ihr reden sollt, denn es soll euch zu der Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Diese Zusage ist ermutigend. Und die können, die sollen, die dürfen wir mitnehmen in die Konflikte, in die Vorwürfe, Einwände, die uns jetzt vielleicht in der kommenden Woche wieder begegnen werden. Einen weiteren Tipp des Apostels können wir beherzigen. Tipp Nummer 2. Er sagt, seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann. der von euch Rechenschaft fordert. Mit anderen Worten, drückt euch nicht. Macht euren Mund auf. Habt keine Angst, dass ihr euch ungeschickt oder unklar ausdrückt. Weil der Heilige Geist, der kann machen, dass auch unglückliche Formulierungen richtig verstanden werden. Für Rechenschaft, da steht im griechischen Urtext das Wort Apologia. Das heißt, übersetzt eigentlich mehr so viel wie Verteidigung. Eine der lutherischen Bekenntnisschriften wird Apologie genannt, eine Verteidigung des christlichen Glaubens, des augsburgerischen Bekenntnisses gegen Angriffe falschlehrender Theologen. Und das hat man heute auch leider mitten in der Kirche in großen Massen, solche falschlehrenden Theologen. Ich habe manchmal das Gefühl, manche haben vergessen, auf was sie da in ihrer Ordination verpflichtet worden sind. Aber auch im kleinen, im alltäglichen Bereich, da kann so eine Apologie, so eine verteidigende Rechenschaft, kann das angebracht sein. Ein christlicher Angestellter, der wurde mal von seinem Chef aufgefordert, er soll jetzt für ihn lügen. Da sagte der Angestellte, das können Sie nicht von mir verlangen, das tue ich nicht. Denn als Christ, da will ich wahrhaftig sein. Der Chef, der hat das respektiert. Und damit war der Fall erledigt. Oder vielleicht auch daheim bei der Steuererklärung. Bin ich da ehrlich mit dem, was ich angebe? Das ist Gottesfurcht. Vor Gott so viel Respekt haben, dass man auch nicht davor zurückschreckt, dem Chef zu widersprechen, anderen Menschen zu widersprechen, wenn es nötig und im Licht des Wortes Gottes angebracht ist. Tipp 3. Der dritte Tipp des Simon Petrus, das ist ein Zusatz zum Rechenschaft geben. Er schreibt da nämlich, wir sollen das Ganze mit Sanftmut tun. Mancher Christ, der sieht ja Einwände und Vorwürfe so ein bisschen wie eine sportliche Herausforderung und wirft dem Gesprächspartner dann ganz schnell seine Gegenargumente so richtig schwungvoll an den Kopf. Und das kann richtig sein, die Gegenargumente, ganz zweifelsohne. Aber es kann auch passieren, dass das dann erstmal sehr überheblich und lieblos wirkt. Ich selbst kenne die Versuchung ja auch, gerade in so theologischen Diskussionen. Ich möchte Recht haben, möchte am Ende das letzte Wort haben. Und da ist es ein richtig guter Tipp, mit Sanftmut. Nicht gegen Kopf schmeißen, sondern sanftmütig sein. Und auch diese Sanftmut, die muss von innen herkommen, muss von Christus kommen, der im Herzen geheiligt wird. Wenn ich auf Christus vertraue, dann weiß ich, ich habe es nicht nötig, in jedem Rededuell zu siegen und ich muss auch nicht immer das letzte Wort behalten. Weil ich weiß ja, Christus ist ohnehin Sieger. Und das kann ich ihm ganz getrost überlassen, was aus meinem Zeugnis am Ende werden wird. Ich kann dann ruhig und liebevoll sagen, was Sache ist und abwarten, was er daraus macht. Sanftmut beruht auf einer Gelassenheit, die weiß, ich muss weder mich selbst noch Gott verteidigen. Ich bin einfach nur der Zeuge meines Gottes, der Zeuge des Herrn. Und schließlich Tipp 4 des Apostels. habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zu Schanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. Also lebt so, dass ihr euch nichts vorwerfen müsst. Lebt so, wie ihr es aus christlicher Überzeugung von den anderen erwartet und begegnet allen mit Liebe. Weil dann sind die Vorwürfe euch gegenüber gegenstandslos. Dann prallen sie ab. Dann werden sie zu Schanden. Bedenkt eure Mitmenschen, messen euer Christsein nicht nur an euren Worten, sondern vor allem auch an eurem Verhalten. Wenn euer Verhalten nicht mit eurem Bekenntnis übereinstimmt, dann bringt ihr nicht nur euch selbst in Misskredit, sondern auch den christlichen Glauben als solchen. Machen wir uns klar, dass Fehlverhalten vieler Christen in der Vergangenheit und Gegenwart, das ist für viele Menschen heute ein großes Glaubenshindernis. Heiligt Christus in euren Herzen. Seid alle Zeit bereit zum Zeugnis. Gebt dieses Zeugnis mit Sanftmut. Verhaltet euch dabei so, dass ihr im Hinblick auf euren eigenen Lebenswandel ein gutes Gewissen haben könnt. Es ist gut, diese vier Tipps des Simon Petrus zu beherzigen, wenn wir es mit Einwänden und Vorwürfen gegen den christlichen Glauben zu tun bekommen. Allerdings würden wir diese Tipps missverstehen, wenn wir jetzt erwarten, dass wir damit immer Erfolg haben werden. Es ist eben nicht immer so, dass andere unser Zeugnis respektieren, so wie der Chef die Wahrheitsliebe seines Angestellten respektierte. Und es ist auch nicht immer so, dass tadelloses Verhalten von den Mitmenschen honoriert wird. Konflikte und Probleme um des Glaubens willen, die kann es trotzdem geben. Und die wird es auch immer wieder geben. Es kann sein, dass wir gerade wegen unseres Zeugnisses, unserer Sanftmut, unseres liebevollen Verhaltens, dass wir gerade deswegen auch Nachteile erleiden müssen. Aber das soll uns nicht bekümmern, denn es ist besser, um des Herrn Jesus Christus willen zu leiden, als um der eigenen Fehler willen. Diesen Trost hat der Apostel Petrus auch deutlich aufgeschrieben. Und zwar nicht einfach so aus dem leeren Bereich, sondern mit der Erfahrung dessen, was er am eigenen Leib erfahren hat. Er schreibt, es ist besser, wenn es Gottes Wille ist, dass ihr um guter Taten willen leidet, als um böser Taten willen. Und außerdem, da gilt ja für unser ganzes Leben als Christusnachfolger, im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen.